Hi, this is Graham Stark from Loading Ready Run, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 286. Heute mit den Themen die Commander Decks von Dragonstark hier, damit wir endgültig über alle Produkte von Dragonstark hier geredet haben. Das B&R Announcement vom 31.03. und was für Auswirkungen es für verschiedene Formate hat. Und danach noch ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, worüber das wir neulich schon mal ein bisschen geredet haben, was aber immer schlimmer wird, und zwar das wachsende Problem mit Cheatern in Trading Cards und auch in Magic, aber generell auch in Trading Cards. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden. Wenn wir noch Zeit haben, ask us anything. Wir haben versprochen, wir versuchen uns zu bessern, wir kriegen es bestimmt hin. Aber zuallererst an meiner Seite, an dem jetzt langsam wärmer werdenden Tag. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's soweit ganz gut. Sehr viele aufregende Themen. Ich habe schon mega Bock auf Takir Dragonstorm. Bin gespannt, was dabei so rumkommen wird, was so Standard angeht und die neuen Sets, wie sich da die neuen Karten so etablieren werden. Aber auch gerade das B&R-Announcement, wir haben letzte Woche schon ein bisschen gemutmaßt, was denn so passieren wird. Und ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie so die Formate sich drauf einstellen werden. Aber bevor wir einsteigen, der Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Drink, Hydration-Drink, Eistee-Getränk und Milchshake eures Vertrauens. Und ihr könnt mit den Codes Ravnica10 10% auf euren Einkauf sparen, mit Ravnica5 5€ auf euren Ersteinkauf. Und es gibt fabelhafte Geschmackssorten. Jetzt gerade wieder die Hitchis-Kollaboration. Ich habe letztens noch Werbung gesehen für den Giraffen-Grapefruit-Flavor, den ich sehr, sehr lange getrunken habe. Also ich habe, glaube ich, original 5, 6, 7 Monate oder so daran getrunken, bis ich den leer hatte. Und dementsprechend lohnt sich das, die extra große Dose da zu bestellen, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Wie gesagt, weareholy.com/Radio Ravnica und die Codes Ravnica10 und Ravnica5 für jeweils den Rabatt. Aber lass uns direkt mal reinspringen in Takir Dragonstorm. Wir haben alle 5 Commander Decks mittlerweile bekommen. Die sind natürlich den verschiedenen Wedges, also den dreifarbigen Kombinationen, nachempfunden. Und bevor wir in die Decks einzeln reingehen, wie ist so dein allgemeiner Eindruck von den Commander Decks? Findest du die gut? Findest du die eher schlecht? Was ist so dein Eindruck?
Ich finde die insane gut.
Krass.
Oh mein Gott, finde ich die gut. Es sind so viele coole Sachen mit drin. Es sind so starke Reprints mit drin. Ja, Mana-Basis werden wir immer drüber meckern, dass da irgendwelche Tempel drin sind oder irgendwelche sonstigen schlechten Länder. Aber diesmal sind auch ein paar richtig gute Länder dabei.
Ja.
Also das sind paar richtig gute Länder, die auch einen Reprint gebraucht haben, die wirklich gut sind. Und alles in allem ist das ein Power-Level von diesen Commander-Decks, wo ich sage, oh Junge, da können ganz, ganz, ganz wenige Precons mithalten.
Ja.
Und das in jedem einzelnen dieser Decks. Ich finde das insane stark.
Das muss man auch sagen. Viele Leute haben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber haben mir auch auf Instagram geschrieben, als ich so ein Mood-Board abgefragt habe, so von wegen, ne, wie steht ihr zu Takir Dragonstorm? Habt ihr Bock drauf? Mhm. Sehr viele Leute schreiben mir, dass sie Bock drauf haben, aber es Probleme gibt mit den Vorbestellungen. Sprich, viele Leute haben sich Commander Decks vorbestellt, die Vorbestellungen wurden gecancelt, weil es wohl zu wenig Produkt gibt von Wizards of the Coast und Hasbro oder es irgendwie falsch verteilt worden ist. Oder,
der Hype ist halt sehr, sehr groß und damit haben sie nicht gerechnet. Und die ganzen Händler haben jetzt gemerkt, dass die Leute diese Commander Decks eben auch für sehr viel mehr bezahlen. Also die Preise von Dragonstorm Tag hier sind unendlich crazy.
Ja.
Und völlig daneben.
Total.
Also absolut daneben. Wenn die Scalper-Preise da rauskommen, da kriege ich Kotzreize.
Ja.
Weil das sind halt 40€ Commander-Decks und keine 60-80€ Commander-Decks.
Ja.
Das ist halt viel zu teuer dafür. Aber die Decks sind halt wirklich, wirklich gut und es wird wirklich, wirklich gehyptes Set. Und ich glaube, Wizard hat selber nicht damit gerechnet, dass dieses Deck-Set, dieses generell nicht nur das Commander-Set, sondern das generelle Set, so crazy durch die Decke geht, weil sie halt, naja, es ist das letzte Magic-Magic-Set, das wir dieses Jahr haben.
Ja, was früher mal so ein Commander-Set-Release war, wo sie alle drauf gefreut haben, einmal im Jahr, ist jetzt das traditionelle Fantasy-Magic anscheinend.
Ja.
Aber auch da nur der Aufruhr, wenn ihr bei Local Game Stores bestellt oder diese Decks seht und die sind über dem MSRP von $45?
Ich glaube, 45 Euro. Dollar, ja.
Genau. Ruhig mal nachfragen, was das soll und ob das nicht der unverbindliche Preisempfehlung eigentlich deutlich niedriger ist. Also viele werden wahrscheinlich dann trotzdem sagen, so okay,
Das ist halt eine Preisempfehlung. Das ist halt eine Preisempfehlung,
klar, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach richtig und wichtig, da halt nachzuhören. Also große Online-Händler werden da natürlich nicht drauf antworten, aber es ist trotzdem Bullshit und ihr solltet nicht mehr als der MSRP für diese Commander-Decks zahlen, weil sie sind gut, aber sie lohnen sich nicht so viel. Aber lass uns mal in die Decks selber reingehen. Hast du eins, was dir direkt ins Auge gesprungen ist, als da möchtest du am liebsten drüber reden? Welches Temu ist es?
Es ist diesmal ausnahmsweise nicht Blau-Weiß-X. Ja. Was einfach daran liegt, dass es Blau-Weiß-X ist, Blau-Weiß-Rot. Das ist die schlechteste Blau-Weiß-X-Kombo. aber das Temur-Deck, oh mein freaking Gott.
Ja, das Timur Roar heißt es. Es wird angeführt von Eshki Timos Roar, wie der Name schon sagt. Ist 3 Mana, ein grünes, ein blaues, ein rotes für ein 2/2 Legendary Creature Human Warrior mit Whenever you cast a creature spell, put a 1/1 counter on Eshki. If that spell power is 4 or greater, draw a card. If that spell's power is 6 or greater, Eshki deals damage equal to Eshki's power to each opponent. Also Timur Big Stuff. Und mit Big Stuff auf Dragonstorm sind wahrscheinlich Drachen gemeint, oder?
Mhm, tatsächlich.
Was also gefällt dir so dran?
Es ist insanely stark. Es hat sehr geile Print. Also Temur's Roar, sie selber ist halt insane gut. Also Eshki ist insane gut. Der Second Command ist einfach der Spirit Dragon. Mhm. Mit 7 Mana, 7/7 Flying Trample. Wenn er reinkommt oder angreift, gucken wir die obersten Karten, 8 Karten des Decks an, nehmen eine Drachenkarte davon und legen sie aufs Spielfeld. Das ist halt insane, wenn der reinkommt oder angreift. Das ist wirklich stark. Und dieses Deck hat im Alleingang dazu geführt, dass Myriam, der Wächterwürm, von einer 1 € bis 2 € Karte, also 1,50 € meistens im Dreh rum, zwischenzeitlich über 8 € schwer war und jetzt gerade so auf 5,50 € sich einpendelt. Ja. Und das Deck ist insanely stark. Es hat den Sharken Soul Aflame drin aus dem Aftermath.
Aftermath, genau.
Genau, was halt auch eine gute Karte ist. Der Hellkite Cruiser, was ein sauteurer Drache ist aus Commander Legends. Mhm. Es ist Dragonlord Ataka. Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn Dragonlords irgendwo mit drin sind. Und es sind so viele auch value-technisch gute Karten teilweise noch mit drin, die ich so nicht mit gerechnet hätte.
Ja.
Und es ist ein so, so schönes, gutes Deck. Landbasis, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden. Landbasis ist Schmutz. Mhm. Aber es ist so ein schönes Dragon-Deck. Das muss man ja auch dabei sagen. Ja. Nur weil Dragons of Takir draufsteht, heißt das nicht, dass wir überall Drachen drin haben.
Mhm.
Vor genau. Matter of Fact haben wir sehr selten einen Drachen-Theme drin, sondern halt immer ein anderes Theme.
Ja.
Und das hier ist tatsächlich literally Dragon-Themed. Und wir wissen alle, Dragon-Themes sind das beste Theme.
Das ist halt das Ding. Ich glaube, das Set ist, oder dieses Deck ist deswegen auch so beliebt, weil Drachendeck sehr beliebt ist. Und wir hatten ja hier Myrmyr, oder wie der heißt. Das war ja schon Timur-Drachen-Metas-Deck. Wir kriegen ganz viele neue Spielzeuge im Mainset, aber hier haben wir natürlich auch sehr viele einfach rote Evergreen Dragons, die einfach ja viel Value irgendwie mit sich tragen, sei es spielerisch oder auch halt für die Drachendecks jeweils. Deswegen eine ganz gute Runde Reprints. Ich muss auch sagen, wir haben es letzte Woche schon gemacht mit halt sowas wie Draco Genesis aus dem Set. Diese 5-Color Drachendecks, die sind natürlich insane, weil man kann halt alle guten Drachen spielen, die es halt irgendwie gibt. Auf der anderen Seite finde ich es aber immer sehr schön, sich ein bisschen zu limitieren. Und Temur ist für mich so mein favorite Art, das zu machen, weil meiner Meinung nach kriegst du halt den guten Ramp von Grün. Du hast immer noch genug Farben für Drachen dabei. Du hast auf jeden Fall die Hauptdrachenfarbe Rot mit drin.
Ja.
Hast aber auch so ein bisschen Interaktion eben aus Blau mit drin. Und dementsprechend ist das schon ein sehr solider Start. Und Eshki Temur's Roar ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Commander, der das ganz gut supportet, weil eigentlich, nachdem man sie gecastet hat, entweder mit Ramp on Turn 2, wobei das meiste Ramp ist hier, außer Solring natürlich, ist 2 Mana, aber ne, wenn man sie irgendwie früher rauskriegt, jeder weitere Spell, den man castet, kann sie eigentlich schon triggern. Und eben dieser Card Draw, der eben dazu kommt, wenn man 6 Power oder mehr hat, sehr viele Drachen sind halt auch sehr strong, einfach in der Luft. Und wenn ich hier schon Glorybringer sehe, ist jetzt keine Valuable-Karte, aber es ist halt einfach eine sehr ikonische Karte für mich. Da ist das schon, geht das schon ganz gut ab, muss ich sagen. Vielleicht noch ganz kurz zum Second Command, du hast ihn eben schon erwähnt, aber Ureni of the Unwritten ist ein 7-Mana, 4 generische, ein grünes, ein blaues, ein rotes für ein 7-7 Legendary Creature Spirit Dragon. Und mit Flying und Trample. Und wenn er ins Spiel kommt oder angreift, wie du schon meintest, die obersten 8 Karten kann man sich anschauen und einen Drachen davon ins Spielfeld bringen. Ist es potenziell was auch für Reanimation-mäßig in Legacy oder ist er dafür zu limitiert auf Drachen?
Der ist zu limitiert auf Drachen dafür,
okay,
leider.
Schade.
Aber ich glaube tatsächlich, dass der in ganz, ganz, ganz vielen Commander-Decks einen Platz finden wird, was Dragons angeht. Einfach nur, weil er auch beim Reinkommen das macht. Wenn er nur, also als Commander ist er natürlich viel zu teuer. 7 Mana, 7-7 ist viel zu teuer für einen Commander heutzutage.
Ja.
Aber wenn er einfach als Top-End-Dragon halt reinkommt, er bringt einen zweiten Drachen mit, sind wir ehrlich. Und wenn er dann halt noch einen Angriff schafft und noch einen zweiten mitbringt, ist das halt insanely stark. Ich würde nicht davon ausgehen, dass der jemals angreift.
Ja.
Aber allein, dass er halt reinkommt und einen anderen Dragon mitbringt, ist halt schon insane stark. Also ich glaube, er wird
auf jeden Fall
generell sehr, sehr vielen anderen Commander-Decks, die mit Dragons arbeiten, auf jeden Fall was machen.
Ich glaube, auch Tiamat hat sich sehr bewegt als Five-Color-Dragon-Commander. Und ich glaube, in so einem Deck würde Ureni auf jeden Fall auch Platz finden. Also grundsätzlich eigentlich ziemlich gutes Deck mit sehr viel eben Dragon-Support. Kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man es denn für einen guten Preis kriegt. Gehen wir mal weiter auf einer meiner Favoriten tatsächlich. Und zwar Apsaan Armor. Das Apsaan-Deck, also schwarz, weiß und grün, angeführt von Felotar the Steadfast, ein 4-Mana, ein generisches, ein weißes, ein schwarzes, ein grünes, für ein 0-5er Legendary Creature Human Warrior, mit dem Text, each creature you control assigns combat damage to equal to its toughness rather than its power. Also ein typisches Toughness-Meta-Theme. In dem Fall kommt noch dazu, creatures you control can attack as though they didn't have defender. Und für 3 Mana kann man ihn tappen, eine andere Kreatur sacrificen und Karten ziehen equal to the sacrifice creature toughness. Then discard cards equals to its power. Also ein bisschen die Spielerei, so dass alle Kreaturen sollen eigentlich einen dickeren Hintern haben, als sie Power haben. Und das finde ich halt sehr schön, gerade wenn man sich halt diesen Sacrifice-Effekt anguckt, weil gerade sowas wie Arboreal Grazer ist jetzt natürlich, wenn er für einen Mana ein 3-3er ist mit Felotar draußen, ist es aber trotzdem nice, halt ihn sacrificen zu können, 3 Karten zu ziehen. Du musst keine discarden, weil der 0 Toughness hat. Und ja, das ist so ein bisschen mein Favorite Deck. Es ist ein bisschen weit weg von dem Drachen-Theme, aber was denkst du von Apsaan?
Ich habe mit diesem Deck zwei große Probleme.
Ja.
Erstens, der wichtigste Second Command Field, weil der es ursprünglich gemacht hat, der Baum.
Ja.
Nicht Troboka,
ich
das war der
aus, sondern Doran oder so, ne?
Genau. Doran. Das sieht
Doran.
Der fehlt einfach. Der fehlt einfach hart da drin. Und das Zweite, was ich habe, ist, der Second Command ist wirklich, wirklich cool. Ja, der ist wirklich nice. Der hat in dem Deck gar nichts zu suchen.
Ja.
Gar nichts.
Das ist ein typischer
Fall.
Aber
ihn finde ich viel geiler, als Commander-Deck zu spielen, wie eine Karte, die einfach ein besserer Doran des Siege Tower ist.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, Betor ist wieder so ein typischer Fall von wegen, sie wollen eine coole Commander-Karte haben, die so halb in das Deck passt. Aber eigentlich ist es so ein bisschen wie Mr. House in dem Caesar-Commander-Deck.
Ja,
was eigentlich nichts mit dem Theme zu tun hat oder nicht viel
Niemand
mit dem Theme zu tun hat.
Niemand baut Caesar, alle bauen Dr. House. Und ich glaube tatsächlich, dass es hier sehr ähnlich passieren wird. Velothar wird halt in vielen Decks einfach den Doran des Siege Tower als Commander ersetzen, weil es einfach eine bessere Version ist.
Ja.
Und Betor wird halt einfach ein saugeiles Commander-Deck. Also Betor, by the way, ist ein 5-Mana. Davon ist ein grünes, ein schwarzes, ein weißes. 3-5, fliegend Lifelink. Und zu Beginn des Endsteps legen wir eine Anzahl an +1/+1 Marken auf eine andere Kreatur, die wir kontrollieren. Wichtig ist eine andere. Das ist hier schon ein bisschen schade, gerade für Commander, aber ist okay. Und zwar in Höhe der Anzahl der Leben, die wir diesen Zug bekommen haben. Danach legen wir eine Kreatur aus unserem Friedhof mit Mana-Value gleich oder weniger in Höhe der Anzahl der Leben, die wir diesen Zug bekommen haben, vom Friedhof ins Spielfeld. Und das finde ich halt saucool, weil es halt ein Reanimator ist, den ich triggern muss für Ding, der das aber powert. Ich finde es noch cooler, wenn es umgedreht wäre. Also, dass ich erst eine Kreatur wiederbringe und dann Plus-1-Marken verteilen kann, damit ich die Kreatur auch mit Plus-1-Marken ausliefern kann. Aber das wäre, glaube ich, zu stark.
Ja, vermutlich. Ich glaube, der will halt so ein bisschen mehr eben in dieses Plus-1-Counter-Theme und halt
ja, und Lifelink.
Und Lifelink halt eben reingehen. Und so ein Absan-Lifelink, der klingt ziemlich spannend tatsächlich. Ja. Also wir haben hier so ein paar Sachen drin, die so in die Richtung gehen, aber halt nicht annähernd so viel wie halt dieses Toughness Matters Theme. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie Tree of Redemption, was glaube ich in Commander ziemlich brutal sein kann, je nachdem wie du da halt die die Toughness eben ausrichtest von dem Tree of Redemption. Aber tatsächlich ein sehr lustiger Reprint, der mir eben ins Auge gefallen ist, ist tatsächlich, Moment, wo ist er? Verdammt, jetzt habe ich ihn gerade verloren. Das war so ein Vanilla hier, der Indomitable Ancients, ein 4-Mana Creature Treefall Warrior mit 2/10 und keinen Effekten. Ist einfach nur so teuer, ich glaube, es ist bei um die $8 gerade. Aber nur, weil er super lang nicht mehr geprintet worden ist. Finde ich einen sehr lustigen Reprint.
Vor allem in einem Set, das nicht gemacht wurde. Spannend finde ich tatsächlich, dass man mit diesem Deck tatsächlich, wo du gerade den Baum angesprochen hast, du hast ja den grünen Baum angesprochen, auf Redemption. Es gibt natürlich auch noch den Tree of Perdition, also der Baum der Verdammnis, der ja mit dem Gegner Leben tauscht.
Das bedeutet, ist sehr relevant.
Damit kann man eben auch theoretisch hingehen und kann eine sehr, sehr, sehr mächtige Kreatur im Angriff erschaffen.
Ja.
Auch das ist einer der Gründe, warum diese Karte in letzter Zeit sehr teuer geworden ist auf Card Market.
Mhm.
Aber zum Glück neulich auch gereprintet wurde in Innistrad Remastered. Aber muss man sagen, wie es ist, sind zwei sehr, sehr, sehr coole Karten, die halt da auch in genau diese Optionen reinquetschen, ein cooles Deck nochmal aufzupimpen. Also es ist ein cooles Deck. Persönlich, wie gesagt, finde ich halt Betor viel cooler.
Das stimmt, das stimmt. Wir haben auch einen lustigen Fall von Baldin Centauri Headmaster, der eine 0/7er ist und ursprünglich als E-Honda Sumo Champion bekannt ist, wo wir ein Universes Within Reprint im Commander-Deck haben. Das wollte ich nur kurz highlighten. Fand ich ziemlich spannend. Aber ja, ich finde das Theme ziemlich cool. Ich mag den Second Command. Ich mag halt, ich mag Commander-Decks mehr, wenn sie so ein klares Theme haben, wie so, ne, Toughness Matters. Und man baut darum herum, weil dann werden auch so Sachen wie Tower Defense, was auch in dem Deck ist, halt ziemlich spannend, wenn du alle Kreaturen, die du hast, bekommen +0/+5. Was natürlich mit Felutar eben 5/5 ist. Für 2 Mana ist schon ziemlich strong. Und dementsprechend ist es mein persönlicher Favorit. Wie gesagt, immer unter dem Sternchen, wenn ihr es für einen guten Preis gibt. Als nächstes haben wir Sultai Arisen, angeführt von Kotis Zip-Six Champion. 3 Mana, ein schwarzes, ein grünes, ein blaues für ein 3/3 Legendary Creature Zombie Warrior mit dem Text: Once during each of your turns, you may cast creature spells from your graveyard by exiling 3 other cards from your graveyard in addition to paying its other cost. Also so ein quasi Escape-Effekt. Dann, whenever one or more creatures you control enter, if one or more of them entered from a graveyard or was cast from a graveyard, put 2/1/1 counters on Kotis. Also, er will quasi Sachen in und aus dem Friedhof holen, dabei selber wachsen und ermöglicht halt so ein bisschen aus dem Friedhof was zu holen. Wie findest du das Sultai-Deck?
Schmutz. das liegt aber an einer einzigen Sache.
Ja.
Mich triggert Kotis unendlich. Mich nervt das, dass wir Sachen haben, die Effekte beschreiben, wie du es ja gerade eben schon richtig gesagt hast. Wir haben halt Escape als Fähigkeit. Und Escape als Fähigkeit, ja, ist kein Evergreen, aber das ist Storm, soweit ich weiß, auch nicht wirklich aktuell. Und trotzdem schreiben wir es drauf. Oder Infect oder sonst was. Warum kann man hier nicht sagen, at the beginning of end step, escape 3 und dann die Sachen erklären? Weil danach erklärt man ja, also viele Leute sagen, ja, für neue Spieler ist das doof. Aber dann erklärt man ja auch rückwirkend, escape, ah ja, das war die Karte-Fähigkeit von dem Commander. Mhm. Ich weiß, was sie tut. Ich finde das so schade, dass man das nicht anwendet, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach Fähigkeiten und nutzen die. Ansonsten muss ich sagen, finde ich das Deck sehr gut. Einfach, es sind auch gute Sachen drin. Jarad, Meeren, Nyxalis the Fallen, einfach eine gute Karte, die man lange nicht mehr gesehen hat. Der Grave Reaper ist jetzt relativ neu, aber ist auch ein bisschen was. Also der ist auch recht crazy gut. Also als grün-schwarzer Mildrache sozusagen. Und was ich halt crazy fand, war, dass der Doughty Voidwalker da drin ist. Ja. Also mit dem Gravecrawler. Jetzt haben sie schon zweimal Gravecrawler in Commander Decks hintereinander gedruckt. Also der Junge dürfte demnächst nichts mehr wert sein. Aber jetzt auch noch Doughty Voidwalker, was eine sehr gute und gar nicht mal so günstige Karte ist. Life from the Loam. Insane. Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr gute Reprints, die auch vom Preis her relativ hoch sind. Inklusive einem Command Beacon. Ist, glaube ich, die einzige Deck mit einem Command Beacon drin.
Ja.
Deswegen, also value-technisch ist es auf jeden Fall, glaube ich, in der oberen Riege von den Sachen. Spielerisch-technisch ist es halt mal wieder grün-schwarz, Selbstmill, Reanimate, Zombie-Gedöns. Und das hatten wir schon so oft. Das ist fast so, als würde ich sagen, ja, wir machen grün-weiß Enchantress.
Ja. Ich finde tatsächlich, Doughty Voidwalker ist ein risky Reprint, weil es ist eine hochsalty Karte für andere Graveyard-Decks. Ich meine, es ist keine Nunbo, also man kann ihn trotzdem in den Decks spielen, weil es exilt nur andere Graveyards, aber Leute wollen in der Regel, dass ihr Stuff so in Ruhe gelassen wird und Doughty Voidwalker wird auf jeden Fall sehr viele Removal-Spells anziehen. Und dann kommt es wieder dazu, das Deck an sich mit Kotis als Commander ermöglicht das immer wieder Spielen von Doughty Voidwalker, was halt schon irgendwie, also es ist definitiv eine starke Kombi und ich glaube, dass das Deck kann einiges machen tatsächlich, also hat einiges an Umf mit hier drin, mit ganz vielen Graveyard Geschichten, die man wieder rausholen kann. Wir haben so ein paar Themen eben drin oder auch sowas, ein paar Klassiker wie Marin of the Clan, Nel'Toth, halt einfach diese Evergreen Geschichten, wie du halt meintest, die gehören halt einfach in so ein grün-schwarzes Graveyard-Deck irgendwie mit rein. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, es macht eine ganz interessante Dynamik im Kontext von allen fünf Commander-Decks. Weil wir hatten jetzt, sag ich mal, so ein hartes Theme, wie sowas wie Toughness Matters. Wir hatten jetzt Drachen bisher. Jetzt haben wir so ein bisschen so ein Graveyard-Theme, was auf jeden Fall sich ganz gut ersetzt. Also ich glaube, sie haben eine ziemlich gute, runde Sache in den Themes gefunden. Und halt auch die Reprints, wie du schon meintest, in dem Deck sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Aber ich glaube auch, dass es spielerisch kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen mit so ein paar Änderungen in dem Deck. Aber an sich ist das schon so ziemlich, ziemlich strong, finde ich. Und Kotis auf jeden Fall ein ziemlich solider Kollege. Ich kann mit Sultai nie persönlich was viel anfangen. Ich gebe zu, es ist wahrscheinlich die stärkste Farbkombination, weil es gerade in Commander die drei stärksten Farben irgendwie zusammenvereint. Mit Schwarz macht quasi alles, du musst nur Leben zahlen. Blau kann quasi alles beantworten mit Free Counterspells, wenn man will. Und Grün hat einfach den besten Ramp. Also die Basis ist schon mal ziemlich gut, dass man sich hier was richtig Krasses aufbauen kann. Aber genau, springen wir mal weiter zum nächsten Deck. Und zwar Mardu Surge. Mardu, eine von mir heißgeliebte Farbkombination. Ob es das nächste Mardu-Deck von mir wird, mal schauen. Angeführt von Zurgo Stormrenderer. Ebenfalls ein 3-Mana-3-3 Legendary Creature Orc Warrior mit Mobilize 1. Zur Erinnerung, das heißt, wenn diese Kreatur angreift, bekommen wir einen Red Warrior Creature Token, der am Ende des Combats gesacrificed wird. Und er hat den Text, whenever a creature token you control leaves the battlefield, draw a card if it was attacking, otherwise each opponent loses one life. Also, Zurgo möchte Tokens machen, mit denen angreifen, um Karten zu ziehen oder nicht angreifen, um eben so ein bisschen so einen Drain-Effekt zu haben. Dementsprechend haben wir halt eben ganz viel auf dem weites Board. Wir haben viele Kreaturen, die eben entweder Tokens mitnehmen oder wie Viscera's hier eben ermöglichen, dass man sie ganz gut sacrificen kann, um Zurgo zu triggern. Was hältst du von dem Mardu-Deck?
Es ist ein cooles Deck. Es hat ein paar richtig coole Sachen auch mit drin. Auch sowas wie Gigs. Finde ich auch richtig cool. Ich finde auch den Second Command ganz sweet. Aber hier ist der Second Command halt sehr nah an dem, was der First Command macht. Dementsprechend
noch ein bisschen schlecht. Größer.
Genau, ist ein bisschen größer. Aber das finde ich auch nicht schlecht, weil es halt einfach auch diese Optionen einfach da lässt. Aber es ist halt straight up, ich glaube, wenn ich die Karten so angucke, fast schon das Beste, was man damit machen kann. Und wenn ich jetzt EDH-Rec aufgerufen hätte, um zu gucken, was dieser Commander braucht, wäre wahrscheinlich sehr nah an dem hier rausgekommen, was hier schon gespielt wird von den Prozenten her. Mit diesen generischen Karten wie Goblin Siege Gang Commander oder eben der Battle Beef Chief oder so. Das ist schon sehr generisch und auch vom Value her glaube ich, vermutlich, wenn ich es grob erschlagen würde, wahrscheinlich das mit dem wenigsten Value drin.
Also, ja, das kommt wahrscheinlich
hin. Weil es sind halt sehr viele günstige Karten drin, die hier drin sehr stark sind.
Ja,
ja, sowas wie Hour of Reckoning ist unglaublich stark. Ja, also das, wie gesagt, ist unglaublich starke Karten, aber sind halt alle sehr, sehr, sehr günstig.
Wir haben halt so Notable Reprints, so Skullclamp, Lightning Greaves, also mehr Sachen, die evergreen sind, als dass sie spezifisch in ein Token-Deck reingehen. So Gix, Yawgmoth, Praetor, tatsächlich eine standardlegale Karte, die hier gereprint wird in Commander-Set. Ist auch sehr spannend, welche Rundungen alles hier Magic genommen hat. Auch Ophiomancer, auch eine ikonische Karte, wo der Token jahrelang nicht gab. Da war es ein ganz großes Ding, dass der in dem Spellbook Black oder Commander Spellbook Black oder wie auch immer da ist, wurde er quasi gereprintet und jetzt haben wir den halt hier auch mit drin. Aber du hast schon recht, es sind nicht viele Sachen drin, die nicht neu sind, die viel wert sind.
Ja. Aber was man jetzt dabei sagen muss, jedes dieser Commander Decks hat einen Will. Und diese Wills sind immer gleich aufgebaut. Sie haben halt eine gewisse Art von Kosten, zwischen 3 und 6, glaube ich. Und die haben immer 2 Effekte. Und wenn man den Commander draußen hat, machen sie beides. Und ich finde, das Madu, Will of the Madu, das hier auch in dem Madu-Deck drin ist, ist wirklich das Stärkste in solchen Art von Commander-Decks. Jedes davon ist wirklich, wirklich gut. Diese Wills sind immer sehr beliebt tatsächlich. Aber zum Beispiel das Grüne mildt ein paar Karten und legt +1/+1 Marken auf Karten, weil das Theme von dem Deck so ist. Oder das Absam, wo wir schon drüber gesagt haben, muss jeder Gegner Kreaturen opfern und verliert Leben und wir bringen eine Kreatur wieder, weil es halt so ein Theme von Reanimate und dicke Kreaturen ist und so weiter.
Ja.
Aber das Weiße ist halt insanely stark, weil man es auch in vielen anderen spielen kann. Man kriegt halt eine Nummer an 1/1 roten Warrior-Token gleich der Anzahl an Kreaturen, die ein Gegner eurer Wahl kontrolliert. Nicht den Unterschied, nicht die Differenz, sondern gleich der Anzahl an Kreaturen. Das heißt, wenn ihr 5 draußen habt, euer Gegner hat 10 draußen, kriegt ihr noch 10 dabei. Und wenn ihr dann euren Commander kontrolliert, dürft ihr noch mal dann so viel Schaden schießen, wie ihr Kreaturen generell habt.
Genau, das ist so ein geistiger Nachfolger von Jeskha's Will und dem Cycle. Genau, und jetzt, ich glaube auch Will of the Madu ist deswegen so stark, weil es halt einer der wenigen Instants ist. Das heißt, man kann es auch ganz gut defensiv eben nutzen. Und ja, halt eben diese andere Geschichte, dass man halt beides dann erwähnen kann. Hier ist auch die Reihenfolge der Punkte, also dass man zuerst die Tokens macht und danach den zweiten Punkt macht mit, dass man so viel Schaden schießt, wie man Kreaturen kontrolliert, auch nicht irrelevant so. Finde ich auch einer der besseren, muss ich tatsächlich sagen. Madu tatsächlich interessiert mich dieses Mal nicht so sehr, weil ich schon relativ hart Richtung Madu tendiere in meinem Commander-Deck. Dann suche ich eher nach anderen Decks, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes. Und dann haben wir noch zuletzt die Jeskai in Jeskai Strikers, angeführt von Shiko und Narset Unified. Ein 4-Mana, 4-4, also 4-Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein weißes. Mit eben 4-4 Legendary Creature Human Spirit Dragon. Also wir haben direkt beide zusammen in so einem Partner-Style. Mit Flying und Vigilance und Flurry. Whenever you cast your second spell each turn, copy that spell if it targets a permanent or player. And you may choose new targets for the copy. If you don't copy a spell this way, draw a card. Also entweder ihr targetet damit euren Stuff oder einen gegnerischen Spieler oder generell irgendwelchen Stuff, dann kann man eben den kopieren. Wenn ihr es nicht tut, aber ihr habt trotzdem ein zweiter Spell, diesen Zug, dann kann man eine Karte ziehen. Also es ist, ich habe es, glaube ich, beim Reveal-Stream so ein bisschen verglichen. Das wäre Feather the Redeemed in Endform quasi, wenn man noch Blau mit reinnehmen könnte. Dementsprechend finde ich das eigentlich schon ganz spannend. Wie siehst du das mit Shiko, Narset und dem Jeskai-Deck?
Ich mag erstmal, dass Narset dabei ist. Shiko muss ich erstmal nachgucken, wer das ist.
Das ist der neue Spirit Dragon.
Genau. Ja. Und hier finde ich tatsächlich auch wieder sehr, dass der Second Command irgendwie cooler ist. Und ja, es ist halt ein Spellslinger-Deck. Spellslinger-Decks sind nicht so gut im Commander. Ich muss sagen, ich finde das cool, dass sie hier Flurry eingebaut haben als eine Mechanik, einfach nur damit sie es reinsetzen können. Aber auch hier sind keine crazy Überraschungen für mich drin, wo ich sage, boah, das ist insane oder das ist richtig gut oder so. Ja. Das sind halt alles einigermaßen okay Zauber. Und am Ende des Tages wird diese Karte nicht lange liegen. Und immer wenn es der zweite Zauber ist, und danach musst du ja auch irgendwie aufhören.
Mhm. Ja. Es ist so ein bisschen, ja, du willst halt dann auch viel im gegnerischen Zug machen, deswegen ist der Instant Count auch relativ hoch. Aber man könnte da noch deutlich mehr reingehen. Und bei Spellslinger Decks ist es ja immer so eine Frage, wie hart gehst du in die Spells und wie viel gehst du in die Payoffs rein? Deswegen, das ist wahrscheinlich auch was, was man halt im Großen und Ganzen so ein bisschen anpassen muss hier. Mir gefallen ein paar Karten hier drin, einfach nur, weil ich sie persönlich sehr mag. Sowas wie Ghostly Prison finde ich einen exzellenten Einsatz hier, weil es sorgt eben dafür, dass du halt nicht sehr unter Druck bist, aber gleichzeitig halt auch in gegnerischen Step eben Flurry auch triggern kannst, dadurch, dass du halt nicht Removal oder sowas dir sonst offen halten musst. Auch sowas wie, beziehungsweise eine Karte, die ich ziemlich spannend finde in dem Deck, wo ich aber der Meinung bin, dass sie hier gar nicht so gut reinkommt, ist Tempest Technique, eine neue Karte aus dem Set. 4 Mana Enchantment Aura mit Storm, her gehört Storm, Enchanted Creature You Control, und die Enchanted Creature gets +1/+1 for each Enchantment you control. Ich verstehe nicht ganz, warum sie hier ist. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall wie bei dem anderen Commander, den wir eben hatten, dass man halt so ein bisschen sagt, okay, wir konnten die Karte nirgendwo anders reingehen und sie hat ein bisschen was mit Spellslinger zu tun. Aber das in einem Enchantress-Style-Deck finde ich Hammer, gerade wenn man so mit Auran eben ganz viel arbeitet. Würde ich hier tatsächlich rausnehmen für einen anderen Spell oder so. Aber an sich, das Deck ist bei mir auch mehr auf der lowen Seite, wenn ich mir die Decks im Großen und Ganzen anschaue. Es ist von den Reprints her nicht so heftig wie zum Beispiel das Temur-Deck. Und vom Theme her tatsächlich ein bisschen zu generisch für mich, als dass ich jetzt groß Aufsehen errege. Also allein der Second Command, Elsha Threefold Master, 3 Mana, eben Jeskai farbend, 1/1, ein Legendary Creature, Jin Monk mit Trample und Prowess. Und immer wenn der Combat Damage macht zu einem Spieler, machst du so viele 1/1 Monk Tokens mit Prowess. Ist schon ziemlich cool. Aber ist halt auch so ein bisschen wieder so ein Fall, irgendwie würde ich mir wünschen, dass man das, also ich will es natürlich immer mit Feather irgendwie verbinden und ich finde auch Feather wäre ein ganz gutes Fit für dieses Deck. Gerade halt, dass du auch noch ein Ziel hast für all deine Targets, so. Dass du halt wirklich dann Elsha immer wieder targeten möchtest mit verschiedenen Spells, um sie groß genug zu machen, um weites Board zu machen, um damit Prowess zu gewinnen. Finde ich, glaube ich, ein bisschen einfacher, das Deck darum zu bauen, als bei Shiko und Narset. Aber ja, es ist trotzdem ein grundsolides Deck. Es ist nicht das aufregendste Deck, aber es funktioniert und wird wahrscheinlich auch gut Spaß machen, wenn man es damit spielt, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, es wird cool. Ich glaube, es ist vom Spielspiel muss man da halt, glaube ich, der Spieler oder die Spielerin für sein, damit einem das wirklich Spaß macht. Aber alles in allem, also für mich persönlich wäre das Deck, wo es mir am wenigsten Spaß machen würde. Ja. Das liegt aber auch immer dran, dass ich im Commander einfach kein Spellslinger-Spieler bin.
Ja, und wahrscheinlich ähnlich wie bei Mado bei mir an Blau weißen Commander-Decks ist bei dir jetzt nicht zu wenig da, oder?
Das ist richtig.
Ja. Wie würdest du es ranken, wenn du dir jetzt sagen würdest, okay, alle sind für MSRP oder für unverbindliche Preisempfehlungen zu haben? In welcher Reihenfolge würdest du die holen? Wo würdest du am ehesten zuschlagen oder wo würdest du am wenigsten zuschlagen?
Ich würde wahrscheinlich zwischen dem Temur und dem Apsan, das sind so die Tier 1, sag ich mal. Das Sultai, weil es eine Menge Value hat, kann Tier 1,5 oder Tier 2 sein, weil es eine Menge Value drin hat, wenn es für MSRP drin ist und es ist ein okayes Theme, was halt auch schon lange besteht, was mich nur halt nicht ganz so hart triggert. Danach würde bei mir das Madu kommen und danach das Jeskai. Also es ist tatsächlich, ich würde das Absahn und das Temo würde ich auf eine Stufe stellen, weil es kommt so ein bisschen drauf an, was du cooler findest, aber es ist irgendwo halt schon ein sehr ähnliches Theme und dementsprechend würde ich die halt auf 1 setzen, zwar gemeinsam. Sultai auf 2, Madu auf 3 und Jeskai auf 4.
Ich glaube, bei mir sieht's sehr ähnlich aus. Ich würde tatsächlich Absahn auf die 1 setzen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, Temur und Sultai switchen, weil ich glaube, einfach nur, weil ich nicht viele Decks dieser Art besitze oder viele gespielt habe, würde ich wahrscheinlich eher Sultai nehmen anstatt Temur. Aber die sind alle drei sehr close miteinander. Und dann Madu, ein bisschen Übersättigung auf meiner persönlichen Art und Weise, aber gar kein schlechtes Deck. Und Jeskai dann zum Schluss immer noch kein schlechtes Deck, aber halt auch vom Spielstil her. Mein erstes Commander-Deck war Feather. Also ich kenne diesen Archetypen Blau macht es natürlich nochmal spannend, aber ist jetzt nicht das, wo ich mich nachsehne. Aber allen zusammen wieder eine Runde ganz guter Commander-Decks. Ich hoffe, ihr konntet euch eure sichern oder könnt vielleicht im Local Game Store auf Reprints hoffen oder auf neue Lieferungen, je nachdem, was da noch so ansteht. Fragt gerne mal nach, wenn ihr Interesse an einem oder mehreren daran habt, ob dann später vielleicht noch was nachkommt in der zweiten Lieferung. Ansonsten natürlich die Frage an euch. Welches dieser Commander-Decks findet ihr am spannendsten? Schreibt uns eure Rankings doch gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer ziemlich aktuellen News. Denn wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt ist es soweit. Wir haben Banned and Restricted Announcement vom 31. März 2025. Magst du uns einmal kurz durchführen, was denn alles passiert ist?
Eine Menge Schmutz, nein. Also tatsächlich ist erstens etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben, zwar dass Standard ohne Ergebnisse bleibt.
Ja.
Ich bin sehr stark davon ausgegangen, dass sie irgendwas aus Mono Red Aggro rausnehmen, weil es halt einfach zu dominant war. Und das tun sie tatsächlich nicht. Sie haben es in ihrem Standard-Report auch so ein bisschen erklärt. Lustigerweise sagen sie halt so, ja, okay, aber Adadrift ist noch zu neu, deswegen können wir es noch nicht bannen. Also dieselbe Argumentation ja, wie beim letzten Mal. Und sie erwähnen gar nicht, dass das Mais, also das Mäusedeck, das Agro-Deck, entweder Gruul oder Mono-Red, tatsächlich irgendwie ein Problem wäre. Das wird gar nicht erwähnt, sondern es wird maximal noch gesagt, hey, es gibt so ein Self-Bounce-Deck, was halt irgendwie ganz cool ist, über das wir ja schon gesprochen haben. Und ja, also wir glauben, dass Elderdrift und Dragonstorm zu großen Einfluss hat, deswegen bannen wir nicht das Standard. Fand ich sehr spannend zu sagen.
Ja, es ist halt irgendwie spannend, dass sie sagen, Aetherdrift ist zu nah, aber Taki Dragonstorm und Final Fantasy sind auch zu nah auf der anderen Seite. Deswegen machen wir aber lieber nichts.
Ganz wild. Pioneer sehr ähnlich. Auch da wurde nichts gebannt. Sie haben zwar ein paar Sachen erwähnt. Unter anderem das Mausdeck, was ich super witzig fände, dass sie es einfach in Ding einfach erwähnen. Mhm. Und natürlich reden sie auch über Igra. Igra, wie schon gesagt, ist aus Bloomborough ein leichtes Combo-Target.
Ja.
Aber nicht so crazy wie jetzt zum Beispiel Amalia oder sonst wie. Das haben sie nochmal erklärt. Und haben gesagt, hey, gerade finden wir es okay. Und ja, wir müssen da nichts bannen.
Ja.
Wir haben uns am Anfang schon drüber unterhalten. Den witzigen Part bei Pioneer, den ich finde, ist, dass sie auch sagen, hey, übrigens, ja, Pioneer verliert gerade ganz viele Leute oder einige Leute, ganz viele ist übertrieben. Aber das liegt ja nicht am Metagame oder darum, dass es gebalanced ist oder so.
Mhm.
Und wir haben es dann schon gesagt, nee, das liegt dran, dass ihr das Format noch schlechter supportet wie Legacy aktuell gefühlt.
Ja, da müsste mal ein bisschen was passieren, damit da wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Aber
ist echt so.
Ja. Es hat auf jeden Fall nichts mit dem Metagame zu tun, das kann man sagen.
Es hat nichts mit Meta zu tun. Modern Underworld Breach gebannt. Da haben wir uns ganz, ganz lange unterhalten drüber letzte Woche, dass das super wichtig ist und dass das wirklich ein Weg ist, den man gehen soll. Das ist okay. Ich finde es auch gut, dass es wirklich Underworld Breach ist und nicht wieder der Mox und so und so fort. Dann kommen wir zu Legacy. Dort habe ich ja schon gesagt, der Troll für Reanimator als Bann, den haben sie auch getroffen. Ich habe ja gesagt, wenn sie es richtig hitten wollen, gehen sie auf Entomb. Das haben sie nicht gemacht, sie sind auf den Troll gegangen. Der Troll ist ein guter Pick, denn viele Leute verstehen nicht, dass der Troll dafür sorgt, dass sie nur noch irgendwie so ein Archon und eine Atraxa, also zwei Reanimate-Targets spielen müssen, weil sie mit dem Troll immer einen Reanimate-Target im Friedhof haben.
Ja,
und das ist halt gerade bei dem Troll eine sehr, sehr, sehr starke Möglichkeit. Ich habe schon ein bisschen durchgeguckt. Es gibt auch Möglichkeiten oder gäbe auch Möglichkeiten, leicht andere Karten zu nehmen, ja, die man spielen könnte, an Kreaturen, die man cyclen könnte und dann benutzen könnte. Aber der Troll war halt zu effizient, zu gut. Dieselbe Argumentation hatten wir ja schon in Pauper.
Ja.
Und er ist einfach selber zu einfach zu reanimieren. Man sucht sich damit das Land, holt es raus. Ich bin am Wochenende, letztes Wochenende, wenn ihr das hört, war ich noch in Hamburg. Da bin ich einfach gegen den Turn 2 Troll einfach gestorben.
Ja.
Weil ich keinen Removal dafür gezogen habe und der einfach sehr, sehr gut war.
Und man kann ihn ja auch nicht leicht blocken. Das vergisst man ja auch immer, dass es nicht nur ein 6-5er ist, den man für einen Mann einen Friedhof kriegt, sondern dass er darüber hinaus auch noch von drei oder mehr Kreaturen geblockt werden muss. Also man kann nicht mal Jump blocken mit irgendeinem 1-1 Token oder so. Und das macht's halt so schwierig, weil, wie gesagt, der liegt halt Turn 2, haut dann rein, haut noch mal rein und dann ist vorbei. So, das ist halt, ja, es ist ein spannender Pick. Ich hab's auch nicht so direkt gesehen, aber es macht überraschend viel Sinn.
Ja, das ist richtig. Die zweite Karte, die gebannt wurde, wir haben auch letzte Woche schon mal drüber geredet, Sawing Microspawn. Ich habe eine sehr unpopuläre Meinung dazu. Ähnlich wie damals zum White Plum Adventurer. Ich finde diesen Bann dumm. was einfach daran liegt, dass sehr viele Leute auf Reddit und Twitter, auch große Legacy-Leute, die viel Content machen, die einfach nur salty as fuck sind, einfach dann da ganz viel rumgeheult haben. Mhm. Und man muss sagen, Wizard hat einfach nicht so die meiste Ahnung von Legacy. Und wenn dann irgendwelche großen Content-Kreaturen, die sie ja kennen, mit denen sie ja zusammenarbeiten, dann sagen, hey, die Karte, die macht mein Format kaputt, weil ich kann mein Kontrolldeck gerade nicht spielen, weil Aggro-Decks gerade Kontrolldecks vernichten. Und ich denke mir so, ja, das ist okay. Mhm. Das dürfen die auch mal machen. Und ja, also es ist halt wirklich crazy. Und sie argumentieren halt viel damit, dass das Eldrazi-Deck halt zu konstant, zu gute Länder rausgesucht hat. Und das wirklich Starke daran war einfach, dass man Turn 3 das Spiel beenden konnte mit ihm, indem man halt ihn gekickert gespielt hat, ein Wasteland gesucht hat und beide Länder vom Gegner vernichtet hat. Und man stand man halt mit 6 Mana gegen 0 Mana. Und das war halt sehr stark, das sehe ich auch ein. Aber halt gerade sowas wie Blood Moon und so weiter und so fort konnte man halt einfach easy eigentlich dieses Deck unter Kontrolle halten. Das haben die halt anders gesehen. Die sagen halt, nö, Kontrolldeck ist zu stark. Und vielleicht werden jetzt Blood Moon Stompy Decks und Ups All Spells Deck wieder schlechter, weil halt das gute Matchup Eldrazi raus ist. Und ich denke mir so, hä? Also ich find's wirklich dumm, muss ich sagen. Ich finde es ist noch nicht ganz auf White Plum Adventurer Niveau. Wo ich bis heute davon überzeugt bin, dass das einer der dümmsten Bans war, die sie je gemacht haben. Aber er ist schon sehr weit oben, weil es halt wieder nur whiny Leute waren, die auf Reddit und X rumgeheult haben. Und am Ende des Tages ist das eine sehr gute Karte, eine sehr faire Karte, die ja auch zum Beispiel im Modern kein Problem ist. Mhm. Weil auch in Modern kann man damit ein Removal für Länder raussuchen oder Länder-Tutoren. Das sollte in Legacy kein Problem sein. Außerdem kotzt es mich an, dass dieser Fluch des 12 Posts immer noch mit bei ist, weil ich habe vor nicht mal zwei oder drei Decktags habe ich ein Mono Green 12 Post gepostet. Und es wurde super gut angenommen. Und davor hatte ich vor 3-4 Wochen davor einen 12 Post gepostet und dann wurde die Vaccine Bubble gebannt. Und zwei, drei, vier Sachen davor. Genau, 2-3 Wochen davor hatte ich irgendwas anderes gepostet. Das wurde auch gebannt. Also es ist jedes Mal, wenn ich einen 12-Post poste, werden danach Karten davon gebannt.
Also wenn ihr wissen wollt, was als nächstes gebannt wird, dann schaut auf das nächste Decktag von 12-Post.
Echt so.
Ich finde es auch spannend, sie haben noch Vintage angesprochen, also da gibt es keine Änderung. Aber ein alter Bekannter aus problematischen BNR-Announcement, Lurus of the Dream Den, ist wieder im Gespräch. Und das ist halt eben tatsächlich was, wo, wir irgendwie, was ich irgendwie spannend finde, dass wir jetzt mittlerweile an den Punkt angekommen sind, dass als Lurus quasi entbannt worden ist, als dieses Companion-Rebranding kam, jetzt trotzdem wieder ein Problem ist, selbst in Vintage, aber wie gesagt, Vintage ist auch Vintage. Viel spannender ist da tatsächlich Pauper. Es gibt 3 Bannings und 2 Unbannings. Wir haben Basking Broodscale, speaking of Eldrazi aus Modern Horizons 3, die für Probleme sorgen, wurde gebannt. Kuldrotha Rebirth, ein Klassiker aus Mono-Red-Artefakt-Decks, ist auch raus. Dann haben wir Deadly Dispute, auch ein sehr, sehr spannender Bann an dieser Stelle. Und die Unbannings sind Prophetic Prism, ein 2-Mana-Artefakt, was cantrippt, also wenn du es reinspielst, ziehst du eine Karte und für 1 Mana kannst du ihn tappen, um deine Farbe zu fixen. Also du packst quasi Mana rein, tappst es und kannst eine andere Mana-Farbe eben rausnehmen. Und High Tide, sehr spannende Instanz. Für 1 blaues kannst du bis zum Ende des Zuges, wenn ein Spieler eine Insel tappt, macht dieser tatsächlich ein weiteres blaues Mana. Das heißt, wir haben hier 2 ziemlich powerful Unbannings und sie haben es auch noch mal näher gesprochen, denn zu diesem BNR-Announcement gab es noch mal eine Explanation für Pauper. Und weil Pauper richtig ja von dem Pauper-Format-Panel eben dazu ist, also sie haben ja noch mal quasi ihr eigenes Ding, bringen sie was rein, was ziemlich spannend ist für BNR-Announcements allgemein, und zwar Trial-Unbannings, also eine Testperiode für Unbannings. Und deswegen haben sie jetzt High Tide und Prophetic Prism unbanned mit dem Sternchen, dass sie es halt gegebenenfalls, wenn es wieder problematisch wird, wieder zurückbannen würden. Wie findest du diese Herangehensweise, dass sie sagen, hey, wir testanbannen mal und schauen, wie es läuft?
Ich find's gut. Also jeder Unban darf ein Testunban meiner Meinung nach sein. Ja. Theoretisch hätten sie auch das ankündigen können für die Unbans aus Modern. Mhm. Man könnte sagen, hey, wir unbannen das mal für bis zum nächsten Mal und dann schauen wir nochmal nach. Das würde ja auch diesen riesen Hype auf die Karten einfach zurückschrauben. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wie hart Deathrite Shaman einfach gepusht wurde vom Geld. Mm, ja, weil die ganzen Modern-Leute da standen so, wenn Breach geht, können sie ja auch den Deathrite Shaman bannen, dann haben wir eine faire Meta. Und ich denke mir so, nein, never, ever. Aber wenn sie hingehen würden und würden sagen, hey, wir entbannen den, aber jetzt nur bis zur nächsten Legislative und dann schauen wir nach, das wäre ein ganz smarter Move, diese Leute dann zu sagen so, hey, will ich das wirklich? Möchte ich diese Karte wirklich testen und spielen? Möchte ich sie kaufen oder nicht?
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr, sehr smart und sehr, sehr, sehr gut. Aber Pauper macht eh so vieles richtig. Die Erklärungen von Pauper sind übrigens einzeln für jede einzelne Karte so lang wie alle anderen Erklärungen zusammen. Ja. Und das pro Karte.
Ja, das stimmt.
Das ist halt insane.
Man merkt halt einfach bei Pauper ist so ein bisschen die Leine etwas lockerer, was so die Kontrolle darüber angeht. Es ist auch nicht so super relevant, wenn jetzt das Pauper-Format-Panel auf einmal Pauper in den Abgrund stürzt mit irgendeiner Ankündigung. Und ich glaube auch nur in Pauper und nur durch diese Umstände sind Trial-Unbannings auch möglich. Weil stell dir auch mal vor, in Modern oder in Legacy würden sie eine ziemlich starke Karte, irgendwie Psychic Frog oder The One Ring oder sowas, Trial unbannen. Was das halt, weil du wir da von Mythics oder von Rares allein reden, die halt sehr gefragt sind dann für eine sehr kurze Zeit, nur um dann herauszufinden, ah ja, okay, wir müssen sie dann doch wieder bannen, weil sie zu stark sind. Man kann natürlich sagen, hey, wir haben es euch ja gesagt, dass es möglicherweise wieder gebannt wird. Also, was habt ihr erwartet? Aber auf der anderen Seite finden in dieser Zeit Turniere statt. Und Pauper hat halt den starken, starken Vorteil, dass wenn man sein Deck upgraden muss, außer man spricht jetzt von Playset Snuffout oder sonst irgendwas, dass man dann relativ günstig eigentlich dabei ist. Also ich mache mal wieder den Scherz, mein Demir Pauper Deck habe ich jetzt irgendwie seit ein paar Monaten nicht mehr angerührt. Ich schaue halt bei Magic Goldfish oder MTG Goldfish kurz rein. Ah ja, ich muss es upgraden. Cool, für 30 Cent habe ich wieder eine Up-to-Date-Liste. So. Und ich glaube, deswegen geht das auf jeden Fall da um einiges besser, weil im Endeffekt der Impact danach nicht so stark ist wie halt in anderen Formaten. Aber ich hätte auch voll Bock, einfach mal zu schauen, wie wäre es denn so ein nicht No-Ban-List Modern oder No-Ban-List Pioneer, aber halt so ein bisschen zu gucken, hey, wie würde sich das denn entwickeln? Wäre es vielleicht gesund? Und sowas ermöglicht halt, so ein Format wie Pauper dann nochmal Luft zu holen. Und sie schreiben halt auch in der Explanation, a fresh Pauper. Mm. Und das ist halt eben das, was halt das Ziel ist von diesen doch krassen Unbannings und auch Bannings. Ein bisschen was rausnehmen und ein bisschen was Neues reingeben, damit die Leute quasi wieder anfangen, da rein zu brewen. Und wir haben es ja schon in Modern gesehen. Hat super funktioniert. Also, aber der erste Moment war, oh, Splinter Twin ist wieder ein Band. Alles klar, wir bauen jetzt Splinter Twin Control Decks und schauen, wie weit wir kommen.
Aber ich muss sagen, Pauper, kotzt mich mal wieder an. Ich habe in meinem Leben 5 Pauper-Decks besessen.
Ach so, ja, stimmt.
Und 5 Pauper-Decks, die danach kurz danach gebannt wurden. Ich habe mir vor nicht mal einem halben Jahr Kulotra Ra Mono Red zusammengebaut. Hey, also Monoret wird nicht sterben, also es wird ein anderes Monoret-Deck dann werden, was halt dann mit weniger mit Artefakten und so weiter arbeitet. Aber es ist halt wieder dieses klassische, ich dachte, okay, ich hole mir ein Agro-Deck in Pauper, das kann ja nicht so schlimm sein. Aber ja, anscheinend ist es das und egal, welches Deck ich mir mehr Pauper. Ich müsste mir so ein Tier 5-Deck in Pauper, glaube ich, zusammenbauen. So nur aus Inseln, dann werden Inseln gebannt oder so.
Ich habe tatsächlich Bock, ich liebäugel die ganze Zeit in Pauper mit einem Tron-Deck und ich glaube, Prophetic Prism könnte das Piece sein, damit Tron wieder so ein bisschen besser wird. Aber mal schauen, da muss ich mal reinschauen, ob sich das jetzt wieder lohnt zu bauen. Aber natürlich die Frage an euch, wie findet ihr die BNR-Announcement vom 31.3.? Hat sie eure Erwartungen erfüllt? Vermisst ihr was? Wie viel zum Beispiel ein bisschen was sich ändert in Standard oder vielleicht was Neues für Pioneer? Schaut uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal noch das Thema, oder wir machen mal ein neues Thema auf, und zwar ein neues altes Problem in Magic the Gathering, und zwar Cheater in Magic. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir die NRG Standard 10K, also das Nerd Rage Gaming Standard Showcase Turnier, wo es insgesamt einen Preispool von 10.000 US-Dollar gibt. Und da hatten wir einen sehr deutlichen Cheater in der Top 8 gehabt. Wir haben daraufhin über Twitter bzw. über Blue Sky ein paar Sachen bekommen, wo jemand niedergeschrieben hat, wie genau der Cheat war, wie sich sein Spielverhalten verändert hat von den Vorrunden bis halt zu den Top 8. Und es gibt tatsächlich mehrere Cheats, die passiert sind mit diesem Kollegen. Weswegen wir so ein bisschen drüber sprechen wollen. Zum einen, was ist passiert, was waren die Konsequenzen, aber auch, wie wurde sowas gemacht oder wie kann sowas stattfinden? Und ja, wie kann man das in Zukunft irgendwie rauslassen? Also erstmal die Frage natürlich an dich, hast du diesen Cheat-Vorfall wieder mitbekommen? Oder war das was halt dadurch, dass es halt nicht auf einem offiziellen Turnier passiert ist, was so ein bisschen vielleicht vorbeigegangen ist?
Also es ist ja auf einem offiziellen Turnier passiert, soweit ich weiß. Es ist ja ein offizielles Wizard of the Coast Turnier gewesen, aber halt kein von Wizard of the Coast veranstaltetes, sondern es war ja die Energy Series. Tatsächlich finde ich es sehr spannend, kommen wir gleich auch noch zu. Ich habe das mitbekommen, nur am Rande, nur minimal, weil ich gerade von sehr, 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 sehr vielen Menschen mitbekommen habe, die gecheatet haben oder auf Cheating sind. Das ist in Flash im Blatt. Lokana hatten wir es neulich. Yu-Gi-Oh! Lebt davon, dass es Cheater gibt. Also das ist jeder zweite. Es gibt Seminare, wie du Karten nach oben mischt. Und am Ende des Tages wird es in Magic halt auch immer wieder Cheater geben. Das haben wir immer schon gehabt. Und ja, Pokémon ähnliches Prinzip. Also es ist einfach gerade wieder eine richtige Welle, weil halt wieder viele Events stattfinden. Die Events werden auch immer cooler, immer größer, immer besser. Aber gleichzeitig irgendwie zieht es halt auch ganz viele shady Leute an.
Ja, also ich wurde darüber aufmerksam über zwei Videos. Einmal von MTG Goldfish, Saffron Olive hat darüber ein Video gemacht. Dann tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit auch noch Pleasant Kenobi. Und dann habe ich mich natürlich jetzt selber reingelesen, um so ein bisschen auch eine Primär darauf eingehen zu können, was halt passiert ist. Und im Endeffekt, um es kurz runterzubrechen für die Leute, die Videos nicht gesehen haben oder den Fall jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben diesen Spieler, der heißt Connor Pattinson, der sich eben qualifiziert hat für die Top 8, der dann eben angefangen hat, in der Runde in der Top 8 zu spielen. Und normalerweise hat Boros Maus gespielt im Standard. Und es gibt eine Szene, wie er aus seiner Hand, er hat zwei Karten in der Hand, er zieht eine Karte nach, er hat eine Battlefield Forge auf der Hand und nach so ein bisschen hin und her gewurschtel und in seinem Sitz herumgerutsche, hatte er dann eine Winning Combo auf der Hand von Urabrusk Forge, Boros Charm und ein Slickshot Show-Off. Das zuvor gespottete Battlefield Forge war verschwunden und es gab eine Szene, weil es war ein Feature-Match, also wir haben Video-Content darüber, wie die türkisen Sleeves auf seinem Schoß quasi aufgetaucht sind. Und jemand hat das in einem sehr großartigen Google-Doc-Document zusammengeschrieben mit GIFs, die das auch alles genau zeigen, was wie passiert ist, auch wie sich seine Art und Weise des Spielens in den Vorrunden und im Top 8 quasi verlagert hat. Das war der eine Cheat, also dieser klassische Lab-Cheat, von wegen man hat Karten in seinem auf seinem Schoß und cheatet die quasi in seiner Hand. Der andere Punkt war, dass seine Deckliste nur ein Planes hatte und wie man unweigerlich in dem Footage sehen kann, hatte er zwei Planes. Was natürlich leichter ist, er war gegen Azorius Control hat er gespielt und dort gibt es halt Hate Pieces in Weiß, deswegen ist ein weiteres Planes zu haben sehr hilfreich natürlich für ihn gewesen. Und das war der, worüber er quasi überführt wurde. Der andere wurde dann im Nachhinein auch anerkannt. Und wir haben auch dann von Nerd Rage Gaming eben dieses ein Statement darüber, dass er auch gebannt worden ist, dass der Cheat wurde bekannt schon während des Turniers. Er hat die Top 8 Runde gewonnen, aber im Top 4 war er schon disqualifiziert. Dementsprechend ist eine andere Person nach vorne gekommen. Und so ist das quasi geendet. Also er ist disqualifiziert von NRG Series Turnieren für die Zukunft. Wo wir aber schon zum Problem kommen. Und zwar ist er nur in der NRG Series gebannt. Er kann jetzt, und ich weiß jetzt nicht, ob man ihn weiter verfolgt hat, aber er könnte jetzt einfach in eine andere Turnier-Series gehen, sagen wir irgendwie Star City Games oder Channel Fireball Games oder sonst irgendwas. Dort drangehen, sich wieder probieren, halt mit Cheaten irgendwie durchzukommen. Und ja, es würde nicht auffallen, weil es gibt keine Judge-Programme, es gibt keine Judge Academy, es gibt keine von Wizards of the Coast geführte Liste über Leute, die disqualifiziert worden sind und man weiß auch nicht für wie lange.
Das ist nicht ganz richtig. Also Wizards of the Coast trackt schon, wer disqualifiziert wurde. Da eine DQ ist ein ganz großes Ding in Magic. Weil es gibt einen DQ-Cheat, also kein Cheat im Sinne von ich cheate, sondern ein Blatt Papier oder eine Form, ein die Sheet, man ausfüllen genau, muss. Ja. Also man muss wirklich hingehen und muss einen kompletten Bericht darüber schreiben. Der Judge oder die Person, die das DQ ausspricht, muss einen kompletten Bericht darüber schreiben. Der wird auch an Wizard of the Coast gesendet. Ich habe das vor 1,5 Jahren das letzte Mal, glaube ich, gemacht oder vor 2 Jahren. Da war dieses Form kaputt. Aber ich glaube, soweit ich weiß, haben wir am Wochenende noch drüber geredet, ist dieses Form wieder da und auch funktioniert es auch. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass DQ keine einfache Sache ist. Denn das wird schon reported. Das Problem ist, dass es keine zentrale Anlaufstelle mehr gibt. Also wir hatten früher das DCI-Programm, wo jeder diese lustige DCI-Karte hatte mit seiner DCI-Nummer drauf. Und darüber musste man sich anmelden und darüber kam dann, ob man gebannt ist oder nicht. Und die waren teilweise gar nicht so einfach zu bekommen. Also hier noch so eine ganz alte Karte davon.
Ich habe meine auch noch.
Ja. Und also die sind wirklich, wirklich nice. Aber das Programm gibt's nicht mehr. Man könnte jetzt sagen, man könnte den Magic Arena Account sperren, der ja gleichzeitig auch der Account ist von der Companion App. Aber da macht man sich halt einen neuen Account und dann läuft es wieder. Und also es ist schwierig, weil es halt nicht mehr so zentralisiert ist wie früher. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem.
Ja.
Man hat zum Beispiel in Flaschenblatt oder auch vor allem in Pokémon eine sehr zentralisierte Einrichtung, die dahinter steht. Mit effektiven Regeln, mit einer effektiven Liste von Spieler und Spielerinnen, wer spielen darf und wer nicht. Und da kann man halt ganz schnell drauf zugreifen und die Leute dann praktisch rausnehmen. Yu-Gi-Oh! Genau dasselbe. Ja. Lokana nicht, weil da gibt es immer noch kein Judge-Programm. aber das ist halt genau dieser Punkt. Wenn wir ein Programm haben und es gibt ein Fan- oder Judge-gesteuertes Judge-System von sehr vielen großen Größen des Magic Judges Systems. Also sind Leute dabei, vor denen ziehe ich alle den Hut, weil die alle 50.000 bis 30.000 Mal mehr Ahnung haben wie ich. Und das sind wirklich große Größen. Aber das ist halt nicht offiziell anerkannt. Wizard of the Coast ist hingegangen, hat das Ding sogar auf Anfrage abgelehnt. Soweit ich meine Informationen reichen. Schlagt mich, wenn es nicht so ist. aber soweit ich weiß, wurde die sogar effektiv abgelehnt. Das supportive dafür. Das ist halt wirklich ein Problem, vor dem wir aktuell stehen. Ja. Das heißt, wir haben mit Magic generell das Problem, wir haben keine Verbindung zwischen den Judges und Wizard of the Coast. Was eben dafür sorgt, dass wir so lapidar, ja, wir können Leute dequeuen und müssen dann diesen kleinen Bericht schreiben, aber was das bedeutet, keine Ahnung. Wissen wir nicht, ob da irgendwas dahinter kommt oder nicht. Und genauso mit verschiedenen Series. Wir haben eine Menge Series, wo Leute ein privates Turnier zum Beispiel spielen. Also gerade bei uns in Legacy ist das mittlerweile sehr groß, dass private Tournament-Organisatoren unterwegs sind. In Amerika ist das teilweise auch so. Die haben dann zum Beispiel ein anderes System. Die spielen dann über melee.gg oder so.
Ja.
Und dann ist man da natürlich wieder nicht gebannt. Also es ist wirklich ein Problem, dass es keine zentralisierte Stelle gibt.
Ja.
In Flaschenblatt, soweit ich weiß, zumindest gab es damals und ich glaube, es gibt es immer noch, es gibt eine komplette Liste an Leuten, offiziell auf der Webseite, glaube ich sogar, von Leuten, die nicht mehr mitspielen dürfen.
Ja.
Und das ist halt crazy, wenn man sich das überlegt.
Voll. Also ich glaube schon, dass es halt auch ein großes Problem ist, dass wir halt nicht mehr diese zentrale Identität haben. Und vor allen Dingen, du merkst es halt auch in so Sachen wie, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass Alex Bertoncini, ein sehr, sehr bekannter Cheater, der auch bei Poker weitergemacht hat, dass er jetzt mittlerweile auch wieder auf nicht offiziellen Magic-Turnieren, aber auf Magic-Turnieren wieder gesichtet worden ist. Also die hören halt auch nicht auf. Und es gibt halt momentan halt eben diese Schwäche im System, zu sagen, okay, es gibt keine zentrale Identität, die das halt irgendwie für alle, die auch alle Judges stellt oder sowas, sondern es gibt halt nur selbst Tournament-Organizer, die im Zweifel keine Ahnung haben, was sonst noch in Magic stattfindet und dann kommen die Cheater dahin, cheaten, es fällt vielleicht auf, vielleicht aber auch nicht und dann haben wir halt sehr schnell eine Competitive Scene, die halt von Cheatern halt unterwandert wird. Und das ist halt eben das große Problem jetzt auch bei diesem Fall, den wir jetzt heute besprochen haben. Es ist schwierig, was dagegen zu tun, auch wenn es so öffentlich breitgetreten wird, weil Magic the Gathering sich auch nicht dazu äußert. Also es war halt klar, es war in dem Ökosystem von Wizards of the Coast, von Magic the Gathering, Pro Play, hat das stattgefunden. Aber es gibt halt nur Konsequenzen für Nerd-Rage-Gaming. So. Und das ist halt das Problem.
Ja, wobei, also es wird intern wahrscheinlich auch andere Konsequenzen geben.
Wahrscheinlich.
Also wenn es bei uns im Local Game Store jemand schafft, ein paar Wochen und Monate nicht zocken zu dürfen, dann schafft das auch jemand auf so einer Series. Also es wird schon da sein, aber es wird halt nicht offen drüber geredet, es wird nicht kommuniziert. Ja. Ich habe es gerade nebenbei nachgeguckt, auf Flash and Blood gibt es diese Bad Boy-Liste tatsächlich. Also da kann man offiziell einsehen, wann die Leute suspended wurden, warum sie nicht mehr spielen dürfen. Also ob sie Cheating, Fake Material oder sonst was oder Sachen geklaut haben oder so.
Ja.
Auch tatsächlich mit Namen und Nummer und allem drum und dran, was halt insanely krass ist.
Ja, voll.
Und das Problem, was du hast aktuell irgendwie so gefühlt so einen Aufschwung an Cheatern generell im TCG-Kontext. Es sind in allen Bereichen, ob das Yu-Gi-Oh!, Flash and Blood, Magic, Pokémon oder sonst was ist, so viele Leute, die anfangen zu cheaten, die wirklich höher gehen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie brauchen das nicht. Man muss sich überlegen, das sind ja Leute, die teilweise off-camera das machen. Keine Frage, ist okay, kann man machen. Aber on camera.
Das finde ich halt auch wild.
Das finde ich absolut crazy.
Ja, aber genau, das soweit erstmal unsere Meinung zum Thema Cheater in Magic und in TCGs allgemein. Wie seht ihr das ganze Thema? Habt ihr schon mal mit Cheatern zu tun gehabt? Wie findet ihr, sollte man das in Magic oder in anderen TCGs korrigieren? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Bisschen Zeit haben wir ja noch, oder?
Genau, wir können noch ein, zwei Fragen wirklich machen. Und zwar bei Ask Us Anything. Eure Frage beantwortet hier im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn mit ihrer Frage zu uns in den Podcast?
Ihr könnt Wizard of the Coast einen Brief schneiden. wenn ihr unten in der Videobeschreibung schaut oder ihr schaut in einem Podcast-Catcher, wen auch immer ihr macht, da müsste in den Shownotes ebenfalls ein Link stehen zu uns zum Discord. Kommt auf den Discord, die Bots, die darauf sind, werden euch durch den kompletten Discord leiten und werden euch dann auch am Ask Us Anything vorbeibringen. Eine Frage, Enter drücken, schreibt keine Romane, wir werden keine Romane lesen. wenn ihr schon auf dem Discord seid, schaut mal nach oben, guckt auch mal am Ask Us Anything vorbei, vielleicht habt ihr auch eine Frage, die ihr uns stellen wollt. Und dementsprechend, da kommt ihr rum.
Genau, und dann haben wir zum Beispiel schon die Frage von Mikoto Kato, werden zu oft Karten gebannt? Das ist eine sehr prekäre Frage. Würdest du sagen, ja oder nein?
Nein, zu oft nicht, es ist okay. Ich finde, es werden zu wenige Karten entbannt und probiert. Das ist generell so meine Einstellung. Ich finde, das Entbanning sollte viel krasser mal passieren und sollte viel besser laufen und es sollten viel mehr Karten auch mal einfach entbannt werden können.
Ich finde tatsächlich, es ist schwierig zu sagen, weil es kommt, glaube ich, immer aufs Format drauf an, weil klar, wir haben schon relativ regelmäßige Bans, aber Magic ist halt auch ein Spiel mit 30 Jahren Geschichte. Das kann man halt nicht vergleichen mit relativ frischen TCGs, die noch gar keine Bans hatten.
Genau.
Von daher kommt es halt immer auf den Umstand an. Ich habe schon viele Argumente auch gehört, gerade in Modern, dass Emergency Bans eigentlich notwendig sind in gewisser Weise, damit das Format, wie jetzt zum Beispiel Modern, halt nicht zwischenzeitlich irgendwie stirbt, in Anführungszeichen. Ich bin da geteilter Meinung. Also ich finde natürlich weniger Bans, desto besser. Aber wenn Bans notwendig sind und es ist klar, dass wir Bannings brauchen, dann gerne so schnell wie möglich und auch dann gerne in häufigeren Frequenzen, damit sich das gar nicht festigt. Aber die Frage ist halt, ne, ab wann ist ein Ban absolut notwendig? Das ist halt so eine philosophische Frage. Also für manche Leute sind halt zum Beispiel gerade Bannings und Commander sind halt sowas, die manche Leute argumentieren, wir brauchen es gar nicht. Andere sagen, wir brauchen eigentlich viel mehr. Es ist halt sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, meiner Meinung nach, wenn sie sinnvoll sind, gerne. Wenn sie nicht sinnvoll sind, dann gerne nicht. Aber auch Entbannungen bin ich ein sehr großer Fan von. Die nächste Frage von Manu ist, wie findet ihr das neue Commander-Bracket-System inklusive Game-Changer-Liste? Wir haben natürlich über die Brackets schon mal gesprochen, aber jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Zeit dazwischen. Hat sich deine Meinung zu den Brackets geändert?
Nein, es ist immer noch eine gute Sichtweise, um deckbare Sachen anzuregen, um Formatdiskussionen anzuregen, um Rule Zero-Diskussionen anzuregen und sein Deck ein bisschen zu shapen. Ich finde es halt lächerlich, dass Leute das als absolute feste Regel setzen und sagen, nein, ich versuche jetzt aus dem Bracket 2 das most brokenste Deck zu bauen. Nein, so war das nie gedacht. Es wird nie so gedacht sein. Und hör doch einfach auf, das Spiel zu spielen. Weil ganz im Ernst, wenn ihr das vorhabt, dann ist das Bracket-System nichts für euch. Generell finde ich es gut. Die Liste finde ich mittelmäßig bis ausbaufähig noch. Aber wir sind nun mal in der Beta. Dementsprechend, es ist ein gutes System. Es ist nur halt noch in den Kinderstiefeln.
Ja, ich glaube, ich würde dem so unterschreiben. Es ist halt so ein bisschen die Frage, was macht man mit Bracket 3? Ist es okay, dass es der primäre Anknüpfpunkt für viele, viele Decks ist? Und ich glaube, Bracket 4 ist noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil ich glaube, viele Leute sich durch powerful Decks in Bracket 4 sehen, aber dann auch vielleicht nicht damit rechnen, mit Armageddon und Co. konfrontiert zu werden. Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Eigentlich sollte ja Bracket 4 quasi kurz vor CDH sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich Bracket 4 Decks sehe, entweder in Persona oder online, denke ich mir so, okay, das ist immer noch recht casual gebaut. Also klar, man hat Game Changer und Loch und Löcher drin, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Umf, um es wirklich zu einem eine 4 Deck zu machen.
Ist ja bei mir genauso. Mein Ojutai zum Beispiel ist ein 4er Deck, auch wenn es vom Power Level halt nicht so hoch ist.
Ja, eben. Und das ist halt eben das Ding. Offene Kommunikation war schon mal das A und O für Rule Zero Conversations. Aber genau, deswegen auf jeden Fall, immer noch ein gutes System. Ich bin mal gespannt, wann ein Update kommt tatsächlich.
Ja.
Dann eine Frage von Goblinski92. Sind Bundles, oder in Klammern früher Fatpacks, ein gutes Produkt, um sich einen ersten Eindruck zu einem Set zu machen? Schöne Grüße aus Osnabrück. Schöne Grüße zurück. Wie würdest du sagen, wie würdest du Bundles ranken für quasi, um sich einen Eindruck von einem Set zu machen?
Bundles sind mein absolutes Lieblingsprodukt.
Ja.
Mit Abstand. Was einfach daran liegt, dass man einen nicht so hohen Preis hat. Man muss nicht wie 130, 140 Euro für ein Display ausgeben. Mhm. Man hat alle Basic Lands dabei, was einfach ein wunderschönes, einfach zum Durchgucken. Mhm. Man hat die Möglichkeit, bestimmte Promos zu bekommen, ein paar Booster zu öffnen, und ein oder zwei Hits reichen oftmals, um das Ding wieder einigermaßen finanziell zu tragen, was aber cool ist. Und man hat eine coole Aufbewahrungsbox, die wunderschön ist und. Dementsprechend top. Bundles, beste.
Ja, ich find's auch ziemlich cool. Also Bundles waren früher, also ich sage auch immer, das sind so die Boosterboxen des kleinen Mannes, wenn man sich keine volle leisten möchte oder auch einfach nicht so viel Budget hat, um trotzdem halt so ein paar Booster zu rippen, Spaß zu haben, ist auf jeden Fall Bundles ein ganz guter Punkt. Muss aber auch nicht zu, also muss man jetzt auch nicht eskalieren mit. Also ich glaube, ich bleib dabei, dass man sagt, okay, bei Singles und so weiter, also dass man damit auf jeden Fall sich am meisten drüber trägt. Aber wenn man wirklich nur sehen möchte, hey, Etherdrift, wie fühlt sich's an, wenn man so ein paar Packs aufmacht, dann sind Bundles auf jeden Fall eine ganz gute Sache und fallen auch nicht so sehr ins Gewicht wie vielleicht eine ganze Boosterbox direkt. Aber ja, das soweit zu Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann gerne vorbeischauen in unser Discord, dort gerne eure Frage ins Ask Us Anything reinballern und euch gerne an den Aktionen des Servers beteiligen. Vielen, vielen Dank an unsere Mods auch an dieser Stelle nochmal für das Hegen und Pflegen des Servers. Es macht immer sehr viel Spaß, da reinzuschauen. Und ja, das war's auch schon für diese Woche für Radio Ravnica. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Fragen an uns habt, gerne ins Discord damit. Wenn ihr uns supporten möchtet, sehr gerne auf YouTube ein Abo geben, uns gerne unsere Videos liken, alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr es bei Spotify hört, gerne mal 5 Sterne geben. Das hilft uns auch, mehr gefunden zu werden und weiterhin zu wachsen. Außerdem sind wir noch auf Social Media unterwegs, dort die Linktrees, alle auch ebenfalls in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch nochmal an Holy für Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica und den Codes Ravnica 10 10% sparen könnt und mit Ravnica 5 5 Euro für euren Ersteinkauf. Das unterstützt uns immens. Also wir kriegen davon eben einen Affiliate-Verdienst für jeden Kauf, den ihr dort tätigt über unsere Codes. Und vielen, vielen Dank an der Stelle dafür an euch und an Holy. Und einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich dazu erwähnen: Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.